Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlage-Podcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Mit mir im Studio ist heute wieder mein wunderbarer Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp.
Ja, moin Georg, schön mit dir hier zu sein.
Ja, freut mich auch. Und ihr habt es ganz sicher mitbekommen, am Sonntag ging die WM los. Gleich mit dem Klassiker Katar gegen Ecuador. Und das nehmen wir heute einmal zum Anlass, um über Fußball zu sprechen. Und natürlich nicht nur über Fußball, sondern auch über Börse. Denn mit Hilfe von Aktien und Anleihen kann man in das ganze Thema investieren. Und wir schauen uns deshalb heute einmal an, was in dem Bereich geht und was Fußball im Depot bringt. Ja, Philipp, die WM in Katar hat angefangen. Hast du schon richtig Bock?
Nee, also ich habe jetzt noch keine Deutschlandflaggen rausgehangen. Die Vuvuzela, die existiert bei uns auch gar nicht. Also ich bin ein totaler Fußball-Banause, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein. Ja, ganz schlimm. Also das letzte Mal auf der Fußball geschaut habe ich bei der WM 2000, was weiß ich wann. Und habe mir natürlich den Autokorso auch angesehen, aber im Endeffekt ist das für mich nur so ein besoffenes Bekenntnis der eigenen Langeweile.
Dabei also, kommst du ja aus der Fußballstadt Duisburg.
Ich weiß, wir haben so einen tollen Fußballverein bei uns, aber das catcht mich alles nichts. Und ganz davon abgesehen gibt es ja auch noch so die ein oder andere menschenrechtliche Problematik in Bezug auf die diesjährige WM. Also ich würde jetzt sagen, aufgrund von fußballerischem Desinteresse und der sowieso Menschenrechtslage, die schwierig ist, wird man mich da dieses Jahr sowieso nicht sehen.
Kein Spiel?
Kein Spiel. Und du?
Natürlich auch nicht. Ich habe ja keinen Lack gesoffen. Die WM in Katar ist von vorne bis hinten irgendwie verwurstet und ich habe gar keinen Bock.
Aber sonst hättest du Bock, wenn es in irgendeinem Land wäre, das nicht menschenrechtlich problematisch ist.
Ja, so die ganze FIFA-Geschichte, die großen Turniere haben mich jetzt auch nicht mehr so gecatcht in den letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so, weiß ich nicht. Ich war dieses Jahr zum Beispiel beim MSV. Am MSV Duisburg, ja.
Haben die gewonnen?
Nee, es war ein 1-1 gegen Oldenburg, war etwas durchschnittlich das Spiel, aber so grundsätzlich bin ich schon für Fußball zu haben und auch ein großer Statistikfreund. Mhm.
Du bist ja Dortmund-Fan, sagst du ja von dir selbst, also natürlich auch eine wunderbare Ruhrgebietsstadt, aber du hast in einen anderen Club investiert. Also Georg, was hat es denn damit auf sich? Wird man da nicht aus dem Studio rausgekegelt von den Ultras?
Aus diesem Studio, hier gibt es ja keine Ultras, da werde ich sicher nicht rausgekegelt. Du spielst darauf an, dass ich eine Anleihe von Schalke 04 mal gekauft habe.
Richtig, richtig.
Das gestehe ich hiermit und Reste davon habe ich auch noch. Reste davon, weil Schalke dieses Jahr war es, einen Teil der Anleihe vorzeitig zurückbezahlt hat und den Rest gibt es dann hoffentlich, so Gott will, nächstes Jahr wieder aufs Konto zurück. Genau, und da sind wir auch schon beim Thema, das heute den Podcast tragen soll, Fußballinvestments. Ja, wir wollen uns einmal anschauen, was es so gibt. Es gibt ja nicht nur Anleihen, Philipp, oder?
Nee, es gibt auch Aktien tatsächlich. In Deutschland ja relativ wenige. Ich meine, es sind ja nur hierzulande zwei Fußballclubs börsennotiert, unter anderem halt Borussia Dortmund.
Und wie heißt der andere Fußballclub?
Ist das nicht irgendein Club aus Bayern?
Ja.
Unter irgendwas? Unter Haching?
Genau.
Boah.
Philipp, du mauserst dich hier noch zum Experten.
Absolut.
Wunderbar.
Großer Fußballexperte. Also, das Angebot in Deutschland ist ja relativ überschaubar. Es sieht ja anders aus, wenn wir in andere Länder schauen. Juventus Turin ist ja manchmal börsennotiert. Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain ist nicht börsennotiert.
Siehst du, ich habe keine Ahnung von Fußball. Georg, kläre mich auf.
Manchester United ist börsennotiert. Lazio Rom ist börsennotiert. Ajax Amsterdam ist zum Beispiel börsennotiert. Also es gibt ein paar europäische Großclubs, die an der Börse notiert sind. Und genau, in die man investieren kann.
Und die Frage, sollte man das auch?
Sollte man das auch, ja. Ich habe mir mal angeschaut, also Borussia Dortmund zum Beispiel ist ja im November 2000, also vor ziemlich genau 22 Jahren an die Börse gegangen. Und ich habe geguckt, wie viel Nettogewinn hat Borussia Dortmund seither insgesamt erwirtschaftet.
Und
du darfst jetzt einmal diese Frage lösen.
Oh Gott, Georg.
Na, was glaubst du, wie viel war es?
Georg, ich habe ja echt keine Einschätzung.
Gar nicht?
Nee.
Na gut, dann verrate ich es dir. Ich will dich ja nicht ewig auf die Folter spannen. Es ist ein Verlust von 116 Millionen Euro in diesen 22 Jahren aufgelaufen.
Das klingt für Anleger jetzt nicht unbedingt super.
Nein, das klingt für Anleger nicht besonders super. Die Aktie hat auch selbst gegenüber Ausgabekurs in diesen 22 Jahren an Wert verloren. Also obwohl man zwischenzeitlich durchaus mit der Aktie Dortmund war ja eine gewisse Zeit auch mal recht sportlich erfolgreich seit dem Börsengang, da konnte man schon Geld mit verdienen, aber in der ganz langen Frist ist es also so, dass beim BVB unten für Aktionäre nichts hängen geblieben ist. Und da ist Dortmund auch gar nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Und bei Manchester United ist der Verlust seit Börsengang noch wesentlich höher. Und bei Juventus Turin sowieso, da würden dir die Ohren schlackern. Die sind über 1 Milliarde in den Miesen, seit sie an die Börse gegangen sind. Also Fußball ist insgesamt, an der Stelle kein so einträgliches Geschäft.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Und warum ist das so? Ich meine, wenn ich jetzt so als Laie durch unsere wunderschöne Stadt Duisburg laufe und so die vollen Stadien sehe, denke ich so, ey komm, da muss doch irgendwie so der ein oder andere Euro hängen bleiben.
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Umsatzentwicklung eigentlich ganz gut aussieht. Also der BVB zum Beispiel hat seinen Umsatz seit dem Jahr 2000 ungefähr verdreifacht, trotz der Corona-Pandemie, die ja immer noch die Erlöse recht ordentlich schmälert. Es ist aber so, dass von dem, habe ich ja schon gesagt, dass sozusagen unten nichts übrig bleibt. Und das liegt daran, dass die Gehälter für Spieler und sonstige Spielbetriebsausgaben überproportional gewachsen sind.
Ja, aber es ist ja auch schon heftig, wenn man sich manchmal so die Verkaufspreise, so muss man es ja eigentlich schon nennen, von dem ein oder anderen Spieler anschaut, die dann so von Verein zu Verein gehandelt werden. Also das hängt doch damit sicher zusammen, oder?
Also Ablösesumme ist ja sozusagen nochmal ein etwas eigenes Thema, aber das ganze Thema Gehälter, die werden natürlich getrieben auch dadurch, dass Akteure in den europäischen Fußballmarkt gekommen sind, die überhaupt keinen Gewinn erzielen wollen, sondern wo es einfach ein politisches Investment ist. Abu Dhabi hat ja zum Beispiel sich Manchester City gekauft. Ich glaube, die Kataris pampern Paris Saint-Germain so als Softpower-Instrument in Europa. Und diese Clubs müssen mit ihren Ausgaben keine Gewinne erzielen und verzerren natürlich den Wettbewerb mit den anderen börsennotierten, auch mit den börsennotierten Clubs, die einfach Gewinne erzielen müssen, zumindest mal in der Theorie.
Und wie verhält sich das denn mit der Frage sportlicher Erfolg versus wirtschaftlicher Erfolg? Also nach dem Motto, muss ich jetzt der Ball im Tor landen, damit ich da auch wirtschaftlich erfolgreich bin?
Ja.
Gut.
Also der Ball muss irgendwo im Tor landen, wenn du sportlich nicht erfolgreich bist, dann hast du auch wirtschaftlich keinen Erfolg im Fußball. Das ist so. Mhm. Da ist Borussia Dortmund ja auch das Paradebeispiel. Der Aktienkurs ist, glaube ich, zwischen 2000 und 2005 hat er sich ungefähr gezehntelt und damit einherging auch ein extremer sportlicher Abstieg. So, und als es dann sportlich wieder besser lief, dann lief es auch wirtschaftlich wieder besser, ja. Dann wurde man konsolidiert und deswegen geht das an der Börse eigentlich immer Hand in Hand und das ist sozusagen Fluch und Segen zugleich. Zum einen, der sportliche Erfolg ist von der Gesamtwirtschaft relativ unabhängig. Also du hast relativ wenig Korrelation mit sonstigen wirtschaftlichen Gegebenheiten, aber eben auch sehr schwer planbar.
Das ist ja
wie du als Duisburger mit deinem Drittligaverein ja eigentlich wissen solltest.
Wie gesagt, ich laufe nur dran vorbei. Ich weiß nur, ein Ball ist rund, ein Tor ist eckig und ab und zu rennt ein Flitzer übers Feld.
Ja, aber in Katar hoffentlich nicht.
In Katar hoffentlich nicht, dann das macht er nur einmal.
Wahrscheinlich.
Es gibt ja auch große Unterschiede so zwischen den einzelnen Fußballclubs. Sollte ich jetzt hier bei, keine Ahnung, Unterhaching einsteigen an der Börse oder ist das vielleicht nicht so die beste Idee?
Wenn du das dringend tun willst, dann mach es halt.
Aber ist das auch gut für mein Depot?
Das wage ich mal zu bezweifeln, denn Unterhaching spielt im Moment, glaube ich, viertklassig. Und du kannst als grobe Faustregel verwenden, alles unterhalb der zweiten Liga ist wirtschaftlich kaum sinnvoll zu betreiben. Deswegen ist das, würde ich sagen, ist eher so eine mittelgute Idee. Aber ich habe ja schon gesagt, es gibt ein paar europäische Großclubs, die auch börsennotiert sind. Und zum Beispiel unsere Kollegen aus Amsterdam, ja, wo wir letzte Folge schon über das Kiffen gesprochen haben, landen wir wieder in Holland. Die haben es ein bisschen mehr mit der Ausgabendisziplin und da ist tatsächlich in den seit Börsengang der Anteil vom Gehalt der ist nicht so stark gestiegen wie der Umsatz. Ja, also da wird etwas konservativer gewirtschaftet, als das in vielen anderen Clubs ist. Und das finde ich ist jetzt erstmal wirtschaftlich eine ganz gute Voraussetzung, damit man da auch als Aktionär seine Freude hat.
So, es gibt aber neben dem Thema Aktien ja noch eine zweite Möglichkeit, um halt ins Thema Fußball zu investieren, nämlich halt über Anleihen. Und Georg, das hast du ja auch vor einigen Jahren schon mal gemacht, meine ich.
Genau, ich habe mir eine Schalke-Anleihe gekauft, die hatte ungefähr 5% Coupon. Also das ist der Zins, den man jedes Jahr bekommt, wenn man diese Anleihe im Depot hat. Und ja, alle anderen Anleihen rentierten damals weit darunter, also bei 0% oder so. Und ich dachte mir, komm, legst du dir mal was Spekulatives ins Depot, was ein bisschen Rendite abwirft. Und so kam ich zu dieser Fußballanleihe.
Da gab es ja auch letztes Jahr noch so 5-6% locker mal für Fußballanleihen. Ist ja deutlich höher als mit irgendwelchen Staats- und anderen Unternehmensanleihen.
Genau, das war eine Zeit lang mal deutlich mehr, als man mit irgendwelchen anderen Anleihen erzielen kann und man hat sozusagen, oder ich habe darauf gesetzt, dass die Vereine nicht pleite gehen, weil es immer auch einen politischen Willen gibt. Man will ja den Fans nicht wehtun und so und im Zweifel rettet man dann einfach mal Schalke, was ja im Corona-Crash auch passiert ist. Da haben sie ja eine Landesbürgschaft von Nordrhein-Westfalen bekommen. Vielen Dank nochmal an Armin Laschet an dieser Stelle. Danke, dass Sie mein Geld gerettet haben.
Hat er bestimmt sehr gerne gemacht, auch wenn du ihn vielleicht nicht gewählt hast.
Vielleicht, ja.
Aber wir wollen ja nicht politisch hier werden. Wir sprechen ja schon genug über Katar gerade.
Wir können auch gerne politisch werden. Also ich habe Armin Laschet nicht gewählt. Das kann ich an dieser Stelle ja verraten. Ja,
so groß ist das Dank dann anscheinend doch nicht. Aber vielleicht auch nochmal zurück zu
Thema. Also ich finde es auch sozusagen politisch fragwürdig, ja. Wenn
jemand lacht und du ihn dann wählst.
Nein, wenn die öffentliche Hand Fußballclubs stützt. Hm. Ich glaube nicht, dass sie so wichtig sind, dass man das tun müsste.
Nicht systemrelevant also. Und gibt ja auch noch genug Fans, die da rein investieren und die werden ja auch schon ein bisschen gelockt, ja auch mit den üppigen oder relativ üppigen Zinscoupons, die es da ja zuletzt gab von 5-6%. Würdest du sagen, dass dieser Risikoaufschlag, den man ja zu anderen Anleihen im Bereich Fußballinvestments, Fußballanleihen hat, ausreichend ist hinsichtlich der ja doch vorhandenen Risiken?
Nein. Also,
warum?
Finde ich nicht mehr, weil, also als mein Schalke-Bond imitiert wurde, das war glaube ich 2017, da waren 5,5%, ja so roundabout, vielleicht 5 Prozentpunkte oberhalb von guten Unternehmensanleihen. So, und wenn man jetzt.
Was ja schon einiges sagt, ja, eigentlich, oder?
Ja, sicher. Das sagt halt, dass das Ausfallrisiko hoch ist, was es ja auch ist. Ja, also Schalke war damals schon bilanziell überschuldet, das sind sie heute immer noch. Und sie sind natürlich im Moment auch sportlich nicht so gut dabei, sondern wieder akut abstiegsgefährdet. Dass das jetzt kein bombensicheres Investment ist, sollte, glaube ich, jedem klar sein. Das Problem ist aber, also warum ich jetzt sage, Fußballbonds sind auch, also grundsätzlich sind sie ja eh nur als Beimischung irgendwie geeignet, wenn man so ein bisschen, ja, halt mal was, ein bisschen Spielgeld einsetzen will. Aber das Problem ist, dass der Zinsanstieg, den es jetzt gab dieses Jahr, an Fußballbonds eigentlich ziemlich vorbeigelaufen ist. Ja, also es gibt ja Bonds von Werder Bremen, von Hertha, von Schalke, die börsennotiert sind. Und da hast du halt einfach keine positive Renditeentwicklung gehabt, während die Bundrenditen um 2,5 Prozentpunkte nach oben geschossen sind.
Das heißt, die sind quasi auf dem alten Niveau von vor der krassen Zinswende jetzt verharrt.
Genau, die sind da verharrt und deswegen fällt das Argument, ich bekomme sozusagen mit den Fußballanleihen irgendwas, was ich woanders nicht bekomme, das fällt halt in sich zusammen. Und gleichzeitig ist der Fußball auch nicht in so einer tollen Verfassung, dass ich sagen würde, boah, da hat sich aber die Kreditwürdigkeit so enorm verbessert, dass das irgendwie gerechtfertigt wäre. Das ist halt einfach, also ehrlich gesagt, kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, warum das so ist.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel? Ist das die richtige Entscheidung? Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, mit Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Für viele ist ja Fußball ja ein total emotionales Thema. Alle decken sich ein mit ihren Schals. Du hast wahrscheinlich auch einen Borussia-Schal, wenn du ins Stadion marschierst.
Aber einen ganz dezenten.
Einen ganz dezenten, ja. Damit man es nicht erkennt auf dem Weg dorthin.
Nee, gar nicht. Nein, das ist einfach, ich bin nicht so der in die, ne?
Du willst nicht so auffallen. Ja,
genau.
Ich verstehe schon. Fußball, ein sehr emotionales Thema. Ist es so, dass dann viele Kleinanleger jetzt auf ihren Verein setzen und da jetzt eine Anleihe als Fanobjekt quasi erwerben?
Ja klar, also die Schalke-Anleihe zum Beispiel ist ja auch, also die viele Anleihen, auch die von Werder Bremen, sind ja in Stückelungen, die sich explizit an Kleinanleger wenden.
Heißt so 1.000 Euro.
Genau, sind 1.000 Euro und die Volumina sind auch so gering, dass du da gar keine großen Anleihfonds, das ist eigentlich ein reines Privatkundenprojekt, so.
Mhm.
So, und damit refinanzieren sich die Vereine verhältnismäßig noch günstig. Ja, richten sich an Fans und ja, ich glaube, so kann man das vielleicht auch irgendwie betrachten, ne? Dass man sagt, okay, mir liegt irgendwie der Verein am Herzen, dann bin ich mal so nett und gib dem mal ein bisschen was, auf dass er es wieder mal schafft, nicht insolvent zu gehen. Aber man sollte auf jeden Fall damit rechnen, dass das nicht garantiert ist. Ja.
Können die Vereine denn jetzt auch weiterhin darauf spekulieren? Ich meine, jetzt, du hast gerade schon gesagt, Zinswende, jetzt gibt es nicht mehr diesen krassen Risikoaufschlag für Fußballanleihen. Und ob jetzt diese emotionale Komponente langfristig ausreicht, um Fans, die jetzt auch noch unter der Inflation leiden, weiter in das Investment zu holen, wird das langfristig funktionieren?
Bin ich mir hundertprozentig sicher, ist immer gefährlich am Kapitalmarkt, aber sehr sicher, dass das Fußball Emissionen laufen, einfach weil der Fußball diese Strahlkraft hat. Ob das dann für den Anleger sinnvoll ist, steht aber auf einem anderen Blatt. Für mich, ich würde auf jeden Fall im Moment auch kein Spielgeld in Fußballanleihen investieren, weil sie einfach viel zu teuer sind.
Ja, das ist jetzt an dieser Stelle natürlich ein guter Zeitpunkt für unseren Risikohinweis. Also wir können hier im Podcast keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Also informiert euch, bevor ihr in Anleihen oder Aktien, insbesondere im Bereich Fußball, investiert.
Ja, und wenn ihr zum ganzen Thema noch mehr lesen wollt, dann schaut doch auch in unseren wöchentlichen Finanzbrief Börsenwoche rein. Da haben wir uns einmal angeschaut, was Fußballaktien und Anleihen im Moment so bringen und gehen da auch noch ein bisschen mehr ins Detail. Den Link zum Text findet ihr wie immer unten in den Shownotes.
Zum MSV finde ich da aber wahrscheinlich nichts, oder?
Nein, der MSV hat keine börsennotierten Instrumente ausstehen und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht so.
Ja, obwohl ich manchmal so ein kleiner Lokalpatriot bin, da muss ich jetzt nicht wirklich weinen, um ehrlich zu sein. Ja, und liebe Hörer und Hörer, wir hätten noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar wollen wir wissen, wie euch der Podcast Börsenwoche gefällt und haben dafür eine Umfrage ans Laufen gebracht. Den Link zu dieser Umfrage, den findet ihr unter vivo.de/zufriedenheit oder im Link unten in den Shownotes.
Ja, und damit sagen wir vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und euch noch viel Freude bei der WM in Katar.
Oder auch nicht.
Falls ihr sie verfolgt und wenn ihr sie nicht verfolgt, sowieso viel Freude. Wir hoffen, dass wir uns in der kommenden Woche am Montag wieder hier hören.
Düsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.